herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Mega krass, was hier gerade abgeht in meinem Netzwerk DWS. Die Woche haben sich zahlreiche Raketen beworben. Und ich viele Telefongespräche geführt, darunter zum Beispiel mit Yoshi Saibu, Profi-Basketballspieler, der unter anderem Deutschland auch bei der Olympiade in Tokio mit dem Nationalteam vertreten hat, der mit Dennis Schröder zum Beispiel zusammengespielt hat aus der NBA oder auch unternehmerisch Marcel Gleis, gerade gestern gesprochen, Co-Founder von leasingmarkt.de, Deutschlands größter Plattform für Kfz-Leasing-Angebote. Hat das Ganze an Autoscout verkauft, ist jetzt Privatier, kann man auch mega viel lernen, allein das Gespräch mit ihm, der Hammer, freue mich mega, dass du auch dabei bist, Marcel. Und auch Karl Widiger zum Beispiel aus wieder einem ganz anderen Bereich, nämlich Immobilien. Karl ist 29 Jahre alt, hat schon mehr als 300 Einheiten im Bestand aufgebaut, also auch krasses Vorbild an der Stelle. Und ich wollte nochmal darauf hinweisen, zum 18.04. nehmen wir wieder neue Leute auf. Bewirb dich für dieses brutal inspirierende Umfeld aus so vielen Raketen. Wir sind inzwischen mehr als 800. Und wenn du jetzt denkst, naja, Maurice, ich habe noch keine 300 Einheiten im Immobilienportfolio. Ich bin noch nicht mit 43 wie jetzt Marcel Privatier oder ich war auch nicht schon bei Olympia dabei wie der Yoshi, dann ist das kein Problem. Das, was ich aber von dir sehen will und das, was die drei Menschen auch mitbringen, ist Commitment auf dem Thema, täglich an sich zu arbeiten, eine Routine aufzubauen, sie durchzuziehen. Ich habe keine Lust auf Menschen, die immer etwas anfangen und dann wieder aufhören. Ich suche Durchzieher und das macht ja diesen Spirit aus bei all dieser Unterschiedlichkeit, die wir nun mal im Netzwerk haben. Der jüngste Teilnehmer ist derzeit 16, die älteste 63. Wir haben aus allen Berufsgruppen vereinen wir Leute, aus allen Vermögensständen vereinen wir Leute. Wir haben Schüler, Studenten und wir haben Privatiers. Ja, so breit ist die Spanne in jedem Thema. Und du findest gefühlt auch in jedem Themenbereich jemand, der da ist, wo du mal hin willst und der dir mit Rat und Tat zur Seite steht. Aber das gemeinsame Commitment ist eben täglich an sich zu arbeiten. Und wenn du bereit bist, das zu geben, dann geh auf meine Webseite www.die-wichtigste-stunde.de und jetzt viel Spaß mit dieser neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Ich sage immer dasselbe am Anfang. Wieder mit einem super spannenden Gast heute hier, den ich gefunden habe via Instagram, der mir empfohlen wurde, weil der Podcast hat jetzt die 1 Million Wiedergaben geknackt und im Zuge dessen habe ich mal meine Follower gefragt, wen wünscht ihr euch denn so? Und da kam unter anderem Sarah Lippert, die heute hier zu Gast ist und sie hat einen sehr spannenden Weg auch hinter sich und ich liebe ja diese Lebensläufe, wo jemand ja Komfortzonen verlassen hat, ja, weil auch meine persönliche Erfahrung ist, da lauert immer wahres Wachstum und sie hatte den vermeintlich sicheren Beamtenstatus, so sagt ja unsere Gesellschaft immer, dass das so der absolute Krönung der Sicherheit sozusagen ist und den hat sie an den Nagel gehängt, um tatsächlich ein eigenes Coaching-Unternehmen zu gründen, was am Anfang eine One-Man in Anführungszeichen Show war, ne? Und inzwischen hat sie sogar schon ein 5-köpfiges Team dort auch. Und ja, sie selbst hat sich auch persönlich enorm weiterentwickeln müssen. Sie war auch tatsächlich mal jahrelang in einer Essstörung, hatte tiefe Selbstzweifel oder mit Selbsthass sogar zu tun gehabt, hatte mit Männern ja auch nicht gerade Glück gehabt und hat mir dann erzählt, dass sie auch stark ausgeprägtes People Leasing hatte. Das muss ich mir gleich erklären, was das überhaupt ist, ja. Und heute fünfköpfiges Team, hohe fünfstellige monatliche Geldeingänge, die sie da auch verbucht. Also ihr Coaching-Business läuft halt. Und das war für mich Grund genug, hier mal dem Ganzen, ja, auf den Grund zu gehen, was die Erfolgsfaktoren dafür sind. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, Sarah Lippert.
Vielen, vielen Dank. Ja, also mega Vorstellung. Danke, dass du mir die Chance gibst oder auf den Kommentar reagiert hast. Ja, ich kann gerne direkt einsteigen mit dem Wort People Pleasing.
Ja, mach mal, ja.
Was bedeutet, ja, ich habe es noch nie gegoogelt, also das ist jetzt meine eigene Definition. Es ist für mich quasi Dinge zu tun, damit ich von anderen meinen Selbstwert generiere oder bekomme. Also ganz viel tun, damit ich es anderen recht mache, damit ich von anderen Liebe bekomme, dass ich angenommen werde von anderen. Auch anpassen geht für mich so in die Richtung People-Pleasing und quasi der Fokus im Außen zu haben bei anderen Menschen und nicht bei sich selber. Das ist für mich People-Pleasing, wie gesagt, per Definition von mir. Und ich würde generell sagen, dass ich da halt total drinne war und da einfach ja, ganz viel gemacht habe, was ich dachte, was andere von mir wollen, was ich durch meine Unsicherheit und durch meinen Selbsthass auch dachte, was ich will. Also ich sage immer gerne, ich hatte wie so einen Schleier um mich rum. Da habe ich schon mich freiwillig für den Beamtenjob entschieden. Also meine Eltern oder meine Mama hat jetzt nicht gesagt, mach Beamtenjob, ja, sondern das war aus so einer, aus dem Mantel der Unsicherheit, der fehlenden Sicherheit in mir, fehlendes Selbstvertrauen, dass ich mich zum Beispiel für den Beamtenjob entschieden habe. Und genau, und da halt dann viel so, okay, was sagst du, was machst du, damit auch du Männern gefällst, was machst du, damit du Freundinnen für dich gewinnst. Ich hatte gerade in der Realschulzeit mega Thema mit Freunden, Freundesklicken, sich da passend zu fühlen. Und da war ich halt immer so im Außen, was gefällt der? Und dann daran habe ich mein Verhalten halt davon abhängig gemacht, ja.
Und da findet sich ja bestimmt der ein oder andere auch wieder. Wie bist du da rausgekommen aus der Nummer?
Ja, wie bin ich da rausgekommen? Also es gab schon so ein paar Punkte, einschlagende Momente, die dafür gesorgt haben. Also generell war, wenn ich so an die Zeit zurückdenke, während ich in der Essstörung war, das war halt einfach immer wieder so, okay, Sarah, was machst du da? Warum bist du so streng für dich? Also wer ja essen und sich übergeben und so tut, der kann sich ja gar nicht selber lieben. Ja? Und da waren für mich wirklich so Momente, wo ich mich dann so scheiße und auch wirklich kraftlos in meinem Körper gefühlt habe. Also natürlich, man hat ja nicht die volle Energie, wenn man in so einer Essstörung drin hängt. Da war es so für mich Momente, okay, wenn du dein Leben jetzt so weiter lebst, was passiert mit deiner Energie? Wie kannst du überhaupt wirklich so durch deinen Alltag gehen? Also weil ich faktisch total müde war. Also, es hat sich einfach körperlich gezeigt. Das waren so Momente, wo ich da rausgegangen bin. Dann habe ich immer und immer und immer wieder Männer auch angezogen, die nichts Ernstes von mir wollten. Und dann irgendwann durch die Persönlichkeitsentwicklung habe ich gecheckt, okay, warte mal, ich manifestiere mir alles selber. Das braucht man ja auch erstmal, ja, zu sagen, okay, ich bin verantwortlich für meine Situation, weil lange Zeit war es dann halt so, okay, es gibt halt nur noch doofe Männer da draußen, bis dann irgendwann der Switch, okay, nein, das nicht. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich bin in das Bewusstsein gekommen, ich schöpfe mir das Leben selber, also warum schöpfe ich mir gerade so eine Scheiße? Also der Punkt war da. Und einen ganz speziellen Punkt, das war, wann war das? Das war von 2019 auf 2020, so Reflexion. Das Jahr reflektieren, man hört ja immer Neujahrsvorsätze und so, und dachte ich, okay, Sarah, setz dich halt auch mal hin und schreibst dir Neujahrsvorsätze und reflektierst das alte Jahr. Und dann weiß ich noch, da saß ich immer im Studentenzimmer, das war so ein ganz kleines Zimmer, da war auch noch ein kleines Bad und so eine Dusche da und so Teppichboden und alles ganz alt, und da saß ich an meinem Schreibtisch und habe dann überlegt, okay, was sind deine Vorsätze fürs nächste Jahr, für 2020? Und da kam, das war echt so ein bisschen eine Kinoszene, da war wie so vor meinem inneren Auge habe ich die Zeilen Echtsein gesehen, also Echtsein. Und dann dachte ich so, ja, ich will echt sein. Ich will, also das Studium war sehr, sehr anstrengend für mich, weil ich es nicht gemacht habe, was für mich passend ist. Und ich will einfach nicht mehr irgendwie eine Maske tragen. Ich will mich nicht mehr so anpassen bei Freunden. Ich will nicht mehr Männern hinterherrennen. Ich will einfach ich sein und geliebt sein für die Frau, die ich bin. Und da habe ich mich dann entschieden, echt sein, mir tätowieren zu lassen. Das Tattoo trage ich jetzt auch hier. Also man sieht es nicht wirklich auffällig, aber echt sein. Und das war ein sehr, sehr großer Moment, wo der Turning Point war, wo ich mich dann bewusst und angefangen habe, in den Businessaufbau zu gehen und so. Das war schon ein großer Punkt, würde ich sagen. Ja.
Und Echtsein finde ich ganz spannend. Ich habe ja viele Leute im Verkaufen schon trainiert und ich würde es mal übersetzen mit Authentizität ist so ein, was ich immer sage, ist so die Erfolgseigenschaft eines guten Verkäufers, ja, echt zu sein in deiner Sprache jetzt, ja, oder in deinen Worten jetzt zu sagen. Aber es fällt vielen so enorm schwer. Ich habe das immer erlebt. Wenn ich mit den Leuten so beim Essen gequatscht habe, wenn ich mit den Leuten, mit meinem Angestellten dann gesprochen habe, mit meinen Verkäufern gesprochen habe, so außerhalb des Beruflichen, hatten die eine ganz andere Energie in der Stimme, in der Tonalität. Und sobald sie dann so einen Hörer in die Hand genommen haben und einen Kunden angerufen haben, waren sie auf einmal so ganz eklig, so ganz anders in der Stimme, in ihrem Verhalten, ja, in allem. Und die hatten das ja nicht vor. Die dachten, also es war für die nicht möglich, echt zu sein, gefühlt, ja. Es klingt so einfach, sei du selbst, sprich doch so, wie du normal mit mir sprichst. Aber sobald sie diesen Hörer in die Hand genommen haben, waren sie anders, waren sie irgendwie nicht echt, ja. Und deswegen ist die Frage, die ich dir auch gerne mal stellen will: Wie kann es Menschen denn gelingen, echt zu sein?
Ich habe gerade überlegt, woher kommt es, dass wir uns dann da irgendwie so verstellen oder warum reden wir dann so die Stimme höher und so weiter. Ich würde sagen, was kann man tun? Sich damit auseinandersetzen, warum will ich jetzt gerade eine Maske aufsetzen oder warum überspiele ich jetzt gerade was oder warum habe ich fehlendes Selbstvertrauen. Also dieses, woher kommt es? Also zu sagen, ja, ich bin jetzt noch nicht die beste Verkäuferin oder der beste Verkäufer. Ich lerne ja jetzt gerade, aber ich darf das zulassen. Also quasi fein damit zu sein, unsicher zu sein, Angst vor etwas zu haben, nicht immer eine Antwort wissen. Also dieses Echtsein und Ehrlichsein ist für mich auch was, wo ich sage, letztlich stellt euch die Frage, was für ein Mensch will ich sein und mit wem will ich mich auch unterhalten? Wie soll denn ein Gespräch sein? Also was möchte ich in einem Gespräch mitnehmen? Ich will doch, dass der ehrlich ist. Also was für ein Mensch möchte ich sein? Mit was für einem Verkäufer connecte ich? Ja, wann habe ich schon mal was gekauft, wo ich wirklich dachte, wow, wenn es irgendwie ein Matratzenlager ist oder so, aber der hat nicht wirklich gehört, was ich für meinen Rücken brauche. Also so was will ich denn selber zu übertragen, welcher Mensch dann ich sein möchte? Und ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, und ich glaube, das kann man sich auch stellen, wenn man das mehr will, wo würde mich der Weg hinführen, wenn ich jetzt so weitermache? Also wenn ich weiterhin mich nicht zeige, wenn ich weiterhin mich verstelle. Also für mich war es dann so, ja, dann ziehst du weiter in diese Art von Partnerschaft oder in Partnerschaft. Dann bleibst du in deinem Beamtenjob, dann bleibst du in dieser Essstörung. Also überlegt euch mal, was ist denn der Weg, der logischerweise folgt, wenn wir anfangen, eine Maske aufzusetzen? Und oder eben dieses Nicht-Echt-Sein. Und letztlich, ich habe mal so einen Spruch gehört, der hieß, First time human, please be nice to me. Ich denke immer so, wir machen noch so viele Dinge das allererste Mal, ja, und damit fein zu sein und auch einfach mal so das Offensichtliche ansprechen. Also zu sagen, du, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wie ich antworte oder du, ich muss mir darüber mal Gedanken machen oder also einfach offen, connected, das ist nicht viel mehr als irgendwie was daher zu schwellen und irgendwie was zu erfinden. Also das kommt mir jetzt so, ja.
Dann du hattest Oder ich hatte es in der Einleitung mal gesagt, du hattest mit Selbsthass zu tun gehabt, jahrelang. Wie hat sich das konkret bei dir geäußert und wie war auch da dein Weg raus quasi?
Also Selbsthass, klar, durch den, was habe ich meinem Körper zugefügt oder was habe ich meinem Körper angetan. Also zum Beispiel habe ich sehr wenig gegessen, war aber zum Beispiel oft joggen, konnte aber dann gar nicht mehr, habe mich aber gezwungen, weiter zu joggen. Also auf so ganz solchen Ebenen eben, auf der körperlichen Ebene. Dann definitiv, was für Gedanken ich habe. Also wie denke ich über mich? Wie rede ich zu mir selber? Wie gestalte ich auch zum Beispiel meinen Tag? Also wenn ich jetzt so denke an Wochenenden, ich hatte oft so, war entweder ganz früh wach, gesagt, ich muss jetzt ganz viel machen, dann erst die Wohnung putzen und das machen, also hat mir so einen ganz strikten Plan gemacht. Oder ich war so im ganz anderen Extrem, im so absoluten Flow, so gechillt bis keine Ahnung wie lang und dann so einen totalen Gammeltag gehabt. Also in den extremen Leben, so hat sich gezeigt. Klar natürlich, dass ich mich für ein Beamtentum entschieden habe, dass ich das was gemacht habe, was halt einfach gar nicht zu mir gepasst hat, mit den Männergeschichten beruflich. Gedanken mit mir selber. Und wie bin ich da rausgekommen? Also ich würde sagen, es ist einfach ein, wie im Training. Also du musst es dir wert sein. Also gewisse Grundentscheidungen sollte man treffen. Was für eine Art von Leben möchte ich führen? Also ich habe so, ich glaube, das war sehr entscheidend und die erste neue Ausrichtung zu sagen, okay, ich entscheide mich. Ich bin mir treu und dafür riskiere ich es, abgelehnt zu werden für die wirkliche Version, die ich bin. Ich riskiere mich auf Social Media, auf Instagram zu zeigen, auch wenn es anderen nicht gefällt. Also diese Grundsatzentscheidung für mich und dadurch vielleicht auch gegen dieses People-Pleasing und gegen andere. Ich denke mir ganz oft, was für eine Art von Leben will ich denn führen? Also die Entscheidung, ich will ein Leben führen, das mir entspricht, das meinem Potenzial entspricht, das abenteuerlich ist. Also diese Entscheidung, hey, überleg mir dir mal ganz genau, wenn du frei entscheiden könntest, und das kann man, was würde ich dann machen? Diese Grundsatzentscheidungen und dann wirklich permanent diesen Weg gehen, also den neuen Muskel trainieren, vom Selbsthass in die Selbstliebe. Also durch die kleinsten Dinge, durch die Routine, die ich jeden Tag mache, durch Hinschauen, durch innere Kindthemen lösen, durch permanent andere Dinge tun, um auch die Ergebnisse der Selbstliebe, des Selbstvertrauens zu entwickeln. Also ich habe gerade eben erst auf Instagram mit einer geschrieben, die irgendwie gesagt hat, ja, ich weiß ja, dass ich mich für mein Business mehr zeigen sollte in den Stories und eigentlich weiß ich, sollte meine Expertise mehr zeigen. Habe ich geschrieben, ja, Wissen ist das eine und Tun ist das andere. Also diese Coaching-Bubble oder Persönlichkeitsentwicklung ist für mich manchmal auch so, ja, schon romantisch und ach, das ist ja süß und so ein bisschen Routine und so ein bisschen auf Gedanken achten. Aber wenn du also wirklich diese Arbeit tust und es wirklich machst, heißt es durch Scheißgedanken durchgehen und dich jedes Mal korrigieren, durch die Selbstzweifel wirklich durchzugehen, durch die Ängste wirklich durchgehen. Also so auf Englisch finde ich den Begriff eigentlich besser, so Coaching is actually doing the work and not just talking about it. Und dann so beschreibst du es für mich eigentlich am meisten sagen, ey, das ist mir. Ich sage meinen Ladies, mir ist scheißegal, was ihr wisst. Eure Ergebnisse zeigen sich im Tun oder euer Tun löst Ergebnisse aus. Und ich glaube, das ist einfach was ganz Entscheidendes gewesen. Permanent, jahrelang die Dinge zu tun und einfach auch wirklich mit Experten, also mit anderen. Ich habe viel extern mit Coaches gearbeitet. Ich habe ein tolles Umfeld, die mich da immer wieder triggern und pushen. Also nie aufhören, nie, nie, nie aufhören.
Kennst du das Buch Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls?
Nee, tatsächlich nicht,
Ah,
nee.
das ist cool. Sehr gutes Buch zum Thema
Okay.
Selbstwert, Selbstwertgefühl. Kann ich euch sehr empfehlen und dir auch.
Ja.
Thema Persönlichkeitsentwicklung hast du gerade angesprochen und ich auch in der Einleitung, ne, in deiner ganzen Reise war ja extrem viel auch da notwendig. Was waren so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung für dich die wichtigsten Erkenntnisse?
Dass ich nicht meine Gedanken und meine Gefühle bin. Also, dass ich ne, glaube nicht alles, was du denkst. Das war ein langer Satz, den ich mir gesagt habe. Ah, glaub nicht alles, was du denkst. Und die wichtigste Erkenntnis ist, dass um eine Veränderung zu bewirken, die ich ja wollte, muss ich mich trauen, an eine Zukunft zu glauben, wofür ich in der Vergangenheit und in der Gegenwart noch keine Beweise habe. Und das ist für mich das Schwierigste an Persönlichkeitsentwicklung. Ich darf, ich sollte, ich muss mir erlauben, an eine Zukunft zu glauben, wofür ich noch keine Beweise in der Vergangenheit oder im Hier und Jetzt habe. Und das war für mich so der Gamechanger in Momenten, wo ich im Bad vor der Schüssel hing und dachte, okay, ich habe keinerlei Beweise, dass ich mich selber lieben lerne, aber gebe ich mir jetzt den Vertrauensvorschuss? Bin ich so crazy, dass ich mir das zutraue? Und ich glaube, was mir immer geholfen hat, ist, dass ich sehr gerne groß träume. Also wenn ich eins motivieren will, ist so richtig absurd zu träumen. Und ich war immer eine, wenn dann irgendwie hinten schon mit dem Walkie, also wie heißt es, mit dem CD-Player, wo man noch die physische CD reingemacht hat und mit den Kopfhörern und wir irgendwie irgendwo hingefahren sind mit der Familie in Urlaub. Ich war immer die, ich wollte Schauspielerin werden, ich wollte immer eine große Clique. Ich habe mir dann ausgemalt, wie sieht das Haus aus und der Hund und der Partner, mit dem ich da wohne. Also Gamechanger ist, glaube ich, einfach wirklich auch dieses große Träumen und zu sagen, ich habe keinerlei Beweise, aber ich gehe da jetzt rein, egal was. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr großer Wendepunkt, mir das einzugestehen. Ja.
Spannend, ja. Und ja, was hat mir persönlich dazu geholfen bei diesem auch? Ich habe immer viel schon gespürt in mir drin, dass ich zum Beispiel mal reich sein werde, dass ich mehr vom Leben haben will. Ich habe immer gespürt, dass ich dieses Leben, was ich heute führe, auch dass es irgendwie auf mich wartet, ja, aber wie du sagst, ich hatte dafür auch keine Beweise, ja, aber ich habe es irgendwie ganz tief in mir immer gespürt und ja, und dann eben gearbeitet, ne, dann eben gemacht, getan und dann haben sich so immer mehr Beweise dafür gezeigt, ja, und dann führte das natürlich zu mehr Sicherheit und dadurch zu noch besserer Arbeit und dadurch kamen weitere Beweise, größere Beweise, ne? Deswegen, oder ich weiß noch, wie ich mich, ich wollte immer irgendwann einen Porsche haben und auch ganz lustig zum Thema echt sein. Dann war ich so mit Anfang 20, habe ich einen Termin beim Porsche Autohaus gemacht und ich hatte damals eine Imbissbude gehabt weiß ich noch, meine ich zu der Verkäuferin, habe ich so cool getan, ja, obwohl das ja total dumm ist, weil das Natürlichste der Welt wäre, mit Anfang 20 zu sagen, hey, ich habe noch nie einen Porsche gehabt, woher auch, ja, ich habe erst seit 2 Jahren einen Führerschein, ja, aber ich dachte, man müsste so cool tun und so tun, als wenn man schon alles kennt, ja, und dann meinte sie, okay, dann zeige ich dir das Auto nicht, hier ist der Schlüssel, viel Spaß, ne? Und dann sitze ich so vor diesem Porsche-Laden in diesem Porsche drin und habe mich gefragt, wo zur Hölle stecke ich diesen Schlüssel in dieses Auto rein, ja? Weil bei Porsche ist es nämlich nicht rechts, sondern links, ja? Und das war von mir aus gesehen so versteckt, also in meiner Perspektive, so versteckt hinterm Lenkrad, weil genau da das Lenkrad sozusagen davor war, in meiner Perspektive. Ne? Wenn man so ein bisschen Kopf gedreht hätte, hätte man schon gesehen, aber das weiß ich noch so, aber wie absurd eigentlich, dass ich dachte, man müsste so tun, dass man so total der coole Checker ist und alles schon weiß mit Anfang 20, ja, und sich da gar nicht zu fragen traut. Aber das war auch für mich, deswegen kam ich auf den Gedanken, so ein Punkt, wo ich dann erstmalig so in dieses Fühlen dieser Realität auch reinkam, ja, wie es ist, so ein Auto zu fahren, ja, es war immer noch ganz weit weg und finanziell sozusagen unrealistisch, aber da habe ich das erste Mal so gefühlt und das mache ich ganz oft auch heutzutage, dass wir waren jetzt im Burj Al Arab in Dubai im 7-Sterne-Hotel für 2.500 Euro die Nacht. Ne? Das ist noch nicht meine Realität sozusagen, ja, mein Standard. aber ich spüre, dass das mein Standard sein wird. Und dann mache ich sowas, um das schon mal zu fühlen. Und das treibt mich dann eben enorm an. Kennst du sowas oder wendest du das so ähnlich an?
Ja, voll. Also ich finde es ein spannender Punkt und man kann es von so vielen Facetten sehen, so dieses sich in was reinfühlen, was noch nicht da ist und so dieses fake it until you make it oder ist es pretend as if oder ist es, dass ich in die Identität reingehe. Also ich finde, das ist so ein echt ein interessantes Thema, aber ich kenne es definitiv, dass, also ich finde, man muss da immer so die Balance halten zwischen, kann man sich das faktisch leisten oder ist es jetzt sinnvoll, das zu tun? Also nicht in so ein Überwollen zu gehen oder einfach auch im Business ein unnötiges Ausgeben gehen, wo man sagt, okay, das ist absolut, das wäre nicht investiert at all irgendwie, ja. Aber was zum Beispiel sich reinfühlen in Sachen, zum Beispiel mit Leuten reden, die dort sind, wo man ist und dann überhaupt so merken, okay, was erzählen die? Ja, ich habe gerade so gedacht, ich habe tausend Fragen, wie es ist, in einem 2-5-Sterne-Hotel zu sein. Ja, ich lag nur davor, aber drinnen war ich noch nicht so. Okay, erzähl mir, wie schmeckt das Wasser dort? Ist da auch Zitronen drin oder wie kriegst du das serviert? Oder wenn du rein, also quasi, ich stelle lieben gerne Fragen Menschen und ich habe zum Beispiel vor 2 Tagen mich mit jemandem unterhalten und der hat sein 42-Millionen-Business mit 4 Tagen die Woche aufgebaut, arbeiten, also 25 Stunden Arbeit. Ich habe den gelöchert, ich dachte so, fuck, wie geht das, ja? Also das glaube ich ist ein guter, also das kenne ich, so dieses, die Leute, die dort sind, wo du bist, reinfühlen lassen, auch einfach mal sagen, okay, ich gehe in einen Store, ich gehe in Gucci Store, ich laufe die Goethestraße entlang oder irgendwie sowas, ja, definitiv machen. Ich bin Freund von Vision Board, ja, sich das wirklich reinfühlen, wie wäre das für mich, mit Meditation sich vorstellen, ja, wie soll mein Haus aussehen, sich da reinfühlen. Also ich denke mir immer, jo, alles, was einem hilft, bitte einfach machen. Ja, also das ist doch so, ich bin Pippi Langstrumpf, ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich habe hier 3 Vision-Spots um mich rum und mir gefällt es und mich motiviert es. Ja, wenn jemand sagt, das ist jetzt nicht meins, dann macht irgendwas anderes. Ja, oder wenn ich spazieren gehe, ich laufe immer zum Büro und wieder zurück, um so Schritte zu sammeln. Ich habe total oft Musik und dann habe ich so mit einem Lied immer einen Meilenstein geankert. Ja, also ich habe zum Beispiel ein Lied, da laufe ich auf die Greater-Bühne und sprich auf Greater und fühle mich dann da so rein. Ja, manchmal bin ich da so drinne, dass ich Tränen in den Augen bekomme und irgendwie Gänsehaut bekomme. Also sowas mache ich definitiv zunutze, ja. Also finde ich
Du bist ja, dann direkt ins Coaching-Business eingestiegen. Jetzt ist es ja so, also ich halte Coaching für enorm wertvoll, weil ja, es ist ja im Sport zum Beispiel ist es ja der absolute Standard, ne? Also jeder Profisportler hat nicht nur einen Coach, sondern meist einige Coaches, ja, um da irgendwie besser zu werden. Aber wenn es so um Persönlichkeit geht, um die eigene, wenn es so ums Unternehmertum geht zum Beispiel, da ist irgendwie, so fasse ich zumindest das immer auf, so Coaching auch so ein bisschen unter Verruf geraten, weil ganz viele Coaches auch draußen unterwegs sind, ja. Vielleicht auch Leute, die nicht besonders gut sind oder die Leute auch verarscht haben, abgezogen haben. Ich weiß nicht, woher dieses Image kommt. Aber wie bist du zum Coaching gekommen und wie siehst du diese Situation in diesem Markt?
Also, wie ich dazu gekommen bin, es war auch eine interessante Situation und zwar noch während dem Studium. War es so, dass Studenten trinken ja gerne und wir hatten eins so eine Bar, da haben wir immer Cocktail gewürfelt, ja, und dann hast du halt die Zahl bezahlt an Cocktails und das war immer montags und da war ich dann tatsächlich auch ein paar Mal dabei. Und da war es irgendwie immer so, dass wir am Tisch mit den Mädelsgruppe so saßen und dann habe ich ganz oft erzählt, was ich mache und Dankbarkeit und wie ich die Welt sehe und wie ich mich verändert habe und habe da quasi schon unbewusst sie gecoacht. Und dann war es oft so, dass eine gesagt hat, hey ja, und ich habe jetzt auch das ausprobiert und Sarah voll mega. Und es war dann irgendwie wie so eine Gruppencoaching-Session schon, also jetzt im Nachhinein betrachtet. Und dann hat mich eine mal gesagt, Sarah, wie wäre es denn, wenn du nicht irgendwie versuchst, dir das nebenher aufzubauen? Das ist, man kann doch eine Nebentätigkeit anmelden als Beamtin. Geh doch da rein, das wäre doch verschwendet. Und ich bin dieser Person sehr dankbar, dass sie mir das so gesagt hat, weil das hat überhaupt mein, also es war wie so eine externe Erlaubnis von, okay, ich dürfte da mal reingehen. Das war so angestoßen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, naja, nebenher, ja, wäre doch eigentlich ganz nice und so. Und so hat sich der Gedanke entwickelt. Also es war, ich war nie, hatte nie vor, Unternehmerin zu sein, mich selbstständig zu machen. Also gibt ja, glaube ich, auch Leute, die sagen, hey, ich will unternehmerisch mal sehen, mit was tätig sein. Bei mir war es so, ich liebe Coaching, ich liebe Persönlichkeit. Das ist das, was ich atme. Das ist das, warum ich Uni geschwänzt habe auch und alles, ja. Und das zum Beruf zu machen, oh wow. Und ich weiß noch den Moment, wo ich dann gegoogelt habe, was das für eine Berufsbezeichnung ist. Und ich erstmal gecheckt habe, was das für ein riesen Markt ist und was das, also wie auch verrufen der Markt ist, war ich auch verleitet, da nicht reinzugehen. Also ich dachte so, Gott, du begibst dich ein richtiges Haifischbecken, wenn du da reingehst. Und da war ich schon auch noch sehr unsicher, das zu machen. Aber wollte es dann einfach trotzdem machen, weil ich dachte so, naja, das ist ja das, worin ich gut bin. Also ich habe die ganze Zeit, ich war immer diejenige, zu denen die Freundinnen sind, gegangen sind. Ich habe viel umsonst vorher gecoacht, bevor das überhaupt ein Business wurde. Also so bin ich da reingegangen und dann wurde das Stück für Stück halt mehr. Ich habe Nebenbeamtenjob das gemacht, dann habe ich meine Stunden im Beamtentum reduziert und dann bin ich halt irgendwann ganz raus und halt zu so 100% selbstständig. So war mein Weg. Und wie ich die Coaching-Szene sehe, oh, also ehrlich gesagt, ich finde es wie in jeder Szene, es gibt doch überall schwarze Schafe, es gibt überall scheiß Anwälte, Lehrer, die faul sind, keine Ahnung, Polizisten, die nichts machen. Also klar, ich bin in der Bubble und deswegen ist die halt präsenter bei mir, aber ich glaube, diesen Talk gibt es in jeder Bubble und in jedem Berufsbild. Also du. So relativiere ich mir das auch immer. Dann klar, es gibt halt Leute, die, glaube ich, etwas coachen, was sie selber noch nicht gemeistert haben. Ja, definitiv, glaube ich. Ich denke mir halt immer, ich kann es nur besser machen. Also ich kann es doch einfach nur sagen, okay, das, was ich in meinem Machtkreis mache, kann ich beeinflussen und darauf gebe ich meine Energie und alles andere kann ich ignorieren. Und ja, also ich sehe das schon so, dass es teilweise sehr verrufen ist. Und auch wenn man mal so ein bisschen googelt auf YouTube oder so, also es sind schon manche Dokus extrem einseitig dargestellt. Also ich meine, Dokus und so, die wollen ja ein gewisses Bild abgeben. Irgendeine Intention ist ja immer da und man kann ja alles so darstellen, wie es halt der Regisseur oder Initiator halt haben will. Deswegen, ja, also ich muss sagen, ich befasse mich damit nicht so gerne oder nicht so oft mit dem Externen, sondern einfach zu gucken, was kann ich machen? Also wie kann ich es besser machen? Ja.
Und dann hast du es erst im Nebengewerbe sozusagen gemacht und bist dann aber so immer weiter gewachsen, sodass du jetzt inzwischen irgendwann dann voll das gemacht hast und inzwischen auch noch ein fünfköpfiges Team hast. Was machen die alle? Wer arbeitet so bei dir?
Also ich habe ein Marketing-Team, also Marketer, Vertrieb, mehrere Vertriebler, eine Assistentin habe ich und Co-Coaches eben. Und quasi so, dass wir unsere Dienstleistung halt auch für die Kunden abbilden können, weil wir denen eben auch Business beibringen im Marketing, Vertrieb, Gesundheit und Mindset und Strategie. Und daraus ergibt sich mein Team. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach einer Vollzeitassistentin auch hier, weil meine ist gerade noch virtuell. Und ja, so wächst es jetzt gerade. Ja, genau. Und ja.
Und Marketing, Vertrieb, was waren da deine wichtigsten Erkenntnisse?
Also, dass ich extrem viel Vermeidungsverhalten am Anfang an den Tag gelegt habe, dass ich da nicht reingehe. Also, ich habe mir immer selber gesagt, nein, Vertrieb, das ist nur pushy. Also habe ganz viel negative Glaubenssätze zu Vertrieb gehabt und das will ich nicht. Also, ich habe mich gegen Marketing und Vertrieb lange gewehrt. Und meine Erkenntnis war halt, Sarah, du hättest dich viel früher reingeben können und gewillt sein, Prozesse da aufzubauen, dann hättest du es leichter gehabt und dann wäre es, glaube ich, auch noch schneller gegangen. weil einfach ein funktionierendes Business ist auf den Säulen aufgebaut. Ja, da gibt es eine Strategie, da gibt es eine Marketingstrategie, da gibt es Verkaufsprozesse. Ja, da ist man vielleicht selber nicht die ganze Zeit dafür verantwortlich, aber es gibt Prozesse. Und mich da wirklich auch reinzugeben. Also, dass es geht, zu verkaufen mit einer Leichtigkeit, mit einem wahrhaftigen Zuhören beim Gegenüber und dass es Menschen gibt, die wirklich auch nur verkaufen, wenn sie merken, dieser Mensch gegenüber braucht es. Und das habe ich lang nicht erlebt und bei meinem Team habe ich es erlebt und deswegen sind sie jetzt auch in meinem Team. Und ja, das war so meine Haupterkenntnis. Und Marketing, das eigentlich alles fällt und steht mit Personal Branding und mit dem sich zeigen und ehrlich sein, echt sein, authentisch sein. Ja, das würde ich mal so sagen.
Und welche Rolle spielt in deinem Marketingkonzept Social Media?
Eine sehr, sehr große Rolle. Also ich würde sagen, 80%. Also 20% vielleicht Empfehlungen und auch wenn ich auf Live-Events und so bin oder irgendwie Netzwerke oder über Bekannten, weite Bekannte, aber Social Media riesengroß. Also wir schalten halt Ads, bezahlte Werbung sind wir drinne. Ich mit meinen Stories, mit meinem Content, in YouTube gehen wir rein, mein eigener Podcast kommt jetzt auch bald raus. Also ich glaube halt einfach, Social Media ist komplett die neue Welt. Also ich konsumiere es jetzt selber. Ich liebe es, ja, ich liebe YouTube, ich liebe Podcasts. Alles ist einfach die Zukunft, deswegen absolut relevant, absolut relevant. Man darf halt, glaube ich, gucken, was ist so das, was einem am besten liegt, wie kann man auch gut Double Timing machen. Ich meine, machst du ja auch hier mit Podcast, du schneidest ja auch Reels. Ich weiß gar nicht, ob es auch auf YouTube kommt bei dir. Auch, oder?
Oft,
Genau,
ja.
also. Ja, also das ist Social Media halt einfach auch Double Timing treiben. Ja, also und mir macht halt einfach Bock. Also das ist doch, also eins zu ganz viele hast du ja bei Social Media und das kann man ja einfach nutzen und so sagen, naja, wenn ich jetzt mit einem Gespräch, es ist nur einer, aber wenn das jetzt hier ganz viele hören, wenn du sagst, eine Million waren, gell, Zuhörer.
Wiedergaben, genau, ja.
Wie Wiedergaben, genau, also überleg, also das crasht ja eine Million, das muss man mal überlegen. Habt ihr mal in einem Raum zusammen?
Ja, es ist schon krass, vor allen Dingen, was mir so bewusst wurde auch, oder wir sind letztens geflogen und dann nach dem Flug, der Flug ging nach Zypern 4 Stunden, glaube ich, und nach dem Flug steige ich aus und ich sehe so wieder 4 neue Bewerbungen für mein Netzwerk, die wichtigste Stunde. Und ich war ja gerade im Flugzeug, ne? Also ich habe dafür jetzt nicht geworben, ja, oder sondern in diesem Podcast mache ich ab und zu am Anfang eine Werbung für mein Projekt, für mein Netzwerk, ja. Und das hat dann wieder Menschen sozusagen gepitcht, während ich in dem Flugzeug war. Und Leute hat das wieder gesucht, ja, während ich geflogen bin. Das fand ich so cool, dass das wie ein, ja, wie ein Verkäufer ist, der Podcast wie ein Mitarbeiter von mir, der 24/7 unterwegs ist. Ich glaube, dieser Podcast wird zu so jeder Stunde am Tag gehört. Es gibt keine einzige Minute am Tag, wo dieser Podcast nicht gehört wird. Voll krass, ne? Und das war natürlich nicht von Anfang an so. Ich habe es gerade auch mal in die Story gepackt bei Instagram.
Das gesehen, mega
Ich habe
cool.
den Podcast angefangen, ja, und über 1,5 Jahre war der auf einem Level, ne, was die Wiedergaben angeht, auf einem niedrigen Level. Ja, das ist echt krass zu sehen, ja. Und auf einmal geht es dann so hoch und jetzt war wieder Rekordmonat, ich glaube mit 75.000 Wiedergaben im letzten Monat, jetzt in den letzten 4 Wochen. Und das ist so krass, ja, wie lange man da im Grunde dranbleiben musste, bis es dann wirklich losging, so richtig. Das heißt, das ist eben ein Marathon, ne? Ein Podcast aufzubauen ist ein Marathon, Social Media aufzubauen ist ein Marathon. Ich habe Instagram viele, viele Jahre gemacht, ohne irgendeinen Return zu haben. Ich hatte gar kein Business oder so gehabt und habe es trotzdem gemacht. Jeden Tag habe ich Menschen Buchauszüge präsentiert, ja, jeden verdammten Tag, ja, über Jahre hinweg. Und heutzutage sagen dann Menschen so: Ach, du hast es ja gut, wie einfach du heutzutage Geld verdienst, ja. Aber die sehen halt nicht die ganzen anderen Jahre, ne? Nicht im Podcast, nicht auf Social Media. Und ja, das finde ich schon immer krass, ja. Aber wenige sind eben bereit, diesen Weg auch zu gehen.
Ja. Und was mir dann nämlich auch noch kommt, wenn du das so sagst, ist dieses ganz am Anfang, als ich rein bin in die Persönlichkeitsentwicklung und so verzweifelt war und meine Eltern haben sich scheiden lassen und die Essstörung und das so, ich hatte da keinen in meinem Umfeld, mit dem ich reden konnte. Und da bin ich zu YouTube, da bin ich zu den Podcasts, da bin ich zu dem Online-Bereich. Also man sagt ja, die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, kreieren dich oder haben extremen Einfluss auf dich. Und da habe ich immer so gedacht, okay, bei mir ist gerade Barack Obama habe ich eine Zeit lang gern konsumiert, Michelle Obama auch, wie heißt sie, Oprah Winfrey, ja, Steve Jobs waren so meine Best Buddies, ja, und mein damaliger Online-Coach, die wussten zwar nichts davon, aber die haben mich geprägt, ja, und das war also entscheidend für mich, dass ich diesen Zugang hatte, ja, und wie geil ist das denn bitte, also es hat wie bei allem für und wider und wie kleine Mädchen und Jungs geprägt werden und so alles, das braucht man nicht drüber reden, aber es ist doch immer die Frage, wie nutzt man das für sich? Und das kann einfach so für sich genutzt werden. Und wenn, kriegst du bestimmt auch als Nachrichten auf deine Posts oder irgendwie Stories oder so, wo man merkt so, hey, krass, wenn da einfach mal eine Nachricht kommt, ich verfolge dich jetzt schon ein Jahr und ich muss echt mal sagen, du machst viel mit mir, denke ich so, okay, crazy, ein Jahr. Und einer hat jetzt geschrieben, ich schaue wirklich jede Story an und lese mir jeden Text durch und denke so, okay, verrückt, ich meine, wie präsent bin ich bitte in deren Leben? Und hoffentlich einen tollen Impact. Und ich glaube, das ist einfach das Tolle. Ja, nicht nur eben die Mitarbeiter, die da die ganze Zeit arbeiten, das ist ein cooles Bild, das müssen wir merken. Aber auch das, was man einfach damit im positiven Sinne anrichten kann. Ja.
Ja, total geile Welt, in der wir leben, ne? Weil, wie du sagst, ne, Thema Umfeld, was das für Auswirkungen auf uns eben hat. Und man kann sowas nutzen jetzt, ne? Auch zum Beispiel dieser Podcast hier immer wieder sich erfolgreiche Menschen reinzuziehen, immer reinzuziehen, wie die denken. Ja, deswegen mache ich das ja auch so gerne. Das ist wie mein Mentoring hier, mein Coaching ist dieser Podcast, weil ich jetzt schon mit mehr als 250 Leuten hier gesprochen habe und ihre Gedanken nachvollzogen habe. Und ich habe mal ein schönes Bild dafür auch zum Thema Bücher, ne? Ich habe gelesen, mehr als 30 Millionen Deutsche lesen im Grunde nicht, ne? Also lesen keine Bücher. Mehr als 30 Millionen Deutsche. Und dazu hatte ich folgendes Beispiel: Wenn ich dir anbieten würde, ob du Samstag zu meiner Grillparty kommst und du hast erwähnt, Barack Obama, Michelle Obama, Oprah Winfrey, Bill Gates, Steve Jobs, die werden alle kommen und die bieten an, ihre Erfahrung dir zu teilen, ja, davon zu berichten. Würdest du dann kommen? Dann würde jeder sagen, klar, komme ich sofort, Maurice, bin sofort am
Nach
Start.
Dubai würde ich fliegen, ja.
Aber am Ende sind ja zum Beispiel das genau auch Bücher. All diese Personen haben ein Buch geschrieben und du kannst quasi von ihren Gedanken, ihren Erfahrungen profitieren und trotzdem machen die Menschen das nicht. Das ist crazy, oder?
Das ist wieder das Thema. Das Wissen ist das eine, aber was tut man wirklich? Ja, die Leute wissen, dass es Bücher gibt, dass es Biografien gibt, dass da wahrscheinlich auch halbwegs schlaues Zeug drin steht. Aber wenden Sie das an, machen Sie das, lesen Sie tatsächlich ein Buch oder ein Hörbuch oder sonst irgendwas. Ja, also mein Kopf ist auch manchmal mehr verleitet, irgendwie einen lustigen Podcast oder Trash-Podcast zu hören. Und dann mache ich das. Das habe ich erst letztes Jahr im Sommer gemerkt. Da habe ich so 4 Wochen lang eher so wieder Trashig mir angehört. Weil ich dachte, ey, Unterhaltung und Sarah, dein Kopf braucht doch auch Entertainment. Meine Performance ist einfach runtergegangen. Ich habe gemerkt, nein, mir tut das nicht gut. Und dann habe ich gesagt, maximal einen habe ich, den liebe ich, den finde ich witzig, aber sonst nichts. Also das hat einfach die ganze Zeit Auswirkungen. Und in meiner Welt ist es das, was tust du jeden Tag im Kleinen. Und auch wenn ich jetzt jeden Tag so einen Podcast höre, der mir gute Energie gibt, der mir Hoffnung gibt, der mich anders denken lässt. Was hat das nach einem Jahr, nach einem Monat ja schon für andere Auswirkungen, als wenn ich es nicht tue oder ein Podcast höre, der mir eher undienlich ist? Ja.
Und Das interessiert mich auch nochmal, wie du dazu denkst. Du coachst ja explizit Frauen, ne? Keine Männer.
Nee,
Ja.
nur Frau, ja.
Und welchen spezifischen Bedarf siehst du denn zum Beispiel bei der Unternehmensgründung jetzt bei Frauen?
Also, ich erlebe, dass es oft ein Thema ist mit diesem, darf ich das? Darf ich als Frau, mit auch als, wenn ich schon ein Kind habe zum Beispiel, als Mama, jetzt da so Vollgas ins Business reingehen? Und oft ist dann der Punkt, dass sich Rollen auch nochmal hinterfragt werden dürfen in einer Familiendynamik oder in einer Partnerschaft oder überhaupt, was die Frau an sich denkt, über sich denkt. Also ich merke, es ist da ganz viel dieses Thema, darf ich das, gehe ich da rein? Diese Problematik, wo dran gearbeitet werden darf, wie sieht es individuell bei jeder Frau aus? Dann würde ich sagen, dass bei Frauen auch die Thematik ist, ich beschreibe es jetzt mal mit männlicher und weiblicher Energie. Es gibt so das eine Lager, das war zum Beispiel ich. Ich bin sehr, also mir ist es leicht, in der weiblichen Energie zu agieren, also kreativ zu sein, im Flow, machen, worauf ich Lust habe, Spaß haben, sowas. Ich musste mich als Unternehmerin eher in der männlichen Energie üben, zu sagen, ich mache die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, dass ich tue. Ich darf diszipliniert lernen. Ich darf auch lernen, direkt zu sein, einzufordern bei den Mitarbeitern, was ich will. Klar zu kommunizieren, auch mit Ablehnungen zurechtzukommen. Also so diese männliche Energie eher zu wirklich sagen, okay, ich muss jetzt durch die Komfortzone durch, sonst werde ich dieses Ergebnis nicht kreieren. Dass das Frauen oft schwierig fällt, die sind in der einen Energie, dass sie in die andere switchen. Oder auch Frauen, die sind so super im Doing, 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 Doing und denen fehlt das Vertrauen, denen fehlt die Ruhe, denen fehlt der Zugang zu ihrer weiblichen Energie. Also eigentlich dieses Mittelmaß zu finden, das gilt in meiner Welt für egal Männer oder Frauen, egal welches Geschlecht man ist, dass man diese Balance finden darf. Aber das merke ich dazu, dass bei Frauen ein großes Thema ist. Und dann eben in Bezug auf Marketing dann, okay, mich wirklich zeigen, ich bin, sprechen, wie ich spreche, lernen zu verkaufen, sich zuzutrauen, da reinzugehen. Auch dann, wenn es losgeht mit den ersten Mitarbeitern. Oh Gott, also ich weiß nicht, kann ich mich schon genug selber führen und jetzt brauche ich einen Mitarbeiter? Ja, eigentlich schon, aber geht es? Also ich glaube, das ist so viel nicht unterscheidet Männern und Frauen. Ich glaube, es ist einfach, wie man das denen lehrt, was anderes. Also wie ich als Coach, als Mentorin die durchführe, ist, glaube ich, bei Männern und bei Frauen teilweise anders. Also ich bin ja auch bei Alex so in seinem Coaching bei einem Call dabei. Und er hat ja Immobilienunternehmer und das sind es hauptsächlich Männer. Ich merke, ich schaffe den Zugang anders zu denen, aber das Thema ist dasselbe. Also ich hoffe, es ist klar, was ich sagen will. Also
Ja,
ja.
auf dich verstanden, ja.
Danke.
Und sag mal, was würdest du Frauen raten, die gerade am Beginn ihrer Selbstständigkeit sind oder die vielleicht auch überlegen, sich selbstständig zu machen?
Ich würde denen raten, dieses Feuer oder dieser Gedanke, wie du auch vorhin erzählt hast, ich wollte irgendwie immer viel Geld verdienen oder ich wusste irgendwie, ich bin reich. Das ist ja vielleicht oder sehr wahrscheinlich am Anfang nicht ein Riesenlagerfeuer, wo so groß strahlt und so heiß ist, dass man sagt, und natürlich, das macht alle Selbstzweifel zunichte, sondern wenn es am Anfang so eine Glut ist, zu vertrauen, dass wenn diese Glut jetzt größer und größer wird und wir da Holz drauflegen und Dinge tun, dass das größer wird. Also egal wie klein die Beweise sind oder nicht da sind, es trotzdem zu tun. Ich würde raten, geht auch mal in das Worst-Case-Szenario rein, was passiert, wenn ihr es jetzt tut. Also ich habe mir dann wirklich gefragt, okay, Sarah, du riskierst jetzt deinen Lebzeitbeamtenstatus, ja, den kriegst du nicht mehr, wenn du rausgehst, aber faktisch, wenn es jetzt gar nicht funktionieren würde und ich müsste mir einen neuen Angestellten-Job holen, hätte ich als Angestellte im öffentlichen Dienst arbeiten können, ja? Oder ich hätte vielleicht als Bürokauffrau oder so, auch irgendwo anders was gefunden. Also was ist denn schon das Worst-Case-Szenario? Ja, tot ist es jetzt nicht, Auf der Straße sein ist es auch nicht. Also es wäre mir einen anderen Job suchen. Und mir persönlich hilft es, dieses Worst-Case-Szenario zu durchgehen, zu sagen, okay, dann habe ich halt mal 6, 7, 8.000 Euro jetzt wirklich verloren, wenn man mal vom Worst-Case ausgeht, wenn ich irgendwie in einen Mentor oder so investiere. Aber auch das ist doch wieder reinholbar, wieder irgendwie anders, weil man lernt ja auf dem Weg immer. Und die Frage, die mich halt bei sowas anleitet oder was ich den Frauen raten würde, ist so: Was für ein Leben möchtet ihr leben? Wollt ihr Komfortzone? Wollt ihr Standard? Und ich glaube, wenn da dieses Feuer ist, dann wollen die das nicht, nur trauen sie es halt noch nicht in so der, ja, der Fülle zu.
Ja, ich hatte letztens auch die Diskussion. Ich habe nämlich für eine meiner Firmen einen Geschäftsführer gesucht, den ich jetzt eingestellt habe. Und der war auch bisher nur sozusagen angestellt immer gewesen. Und den Deal, den ich ihm angeboten habe, das war halt ein sehr unternehmerischer Deal, ne? Also er kann da viel, viel stärker wachsen, ne? Er kann da viel, viel mehr auch verdienen. Er kann Unternehmensanteile. Die wird er bekommen. Also er hat eine riesige Upside, ja, an Potenzialen, ja. Die hat er auch verstanden, aber trotzdem, wenn du noch nie diesen Schritt gegangen bist, ja, dann fühlt sich das ja immer so total oben hier an. Und bei ihm war es auch so, wo ich gesagt habe, was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn dieses Projekt scheitern würde, was es nicht wird, weil ich sorge dafür, dass es nicht scheitern wird. Aber mal angenommen, es würde scheitern, ja. Was würde dann passieren? Diesen Job, den du jetzt hast, du würdest einfach dich wieder bewerben bei Unternehmen. Und was würde dann passieren? Du würdest einen Job bekommen, weil du ja auch viel, viel gelernt hast. Du hast ja deinen Marktwert auch weiter erhöht, ja. Und du würdest sogar noch mehr Geld verdienen, weil du einfach neu verhandelst, ja. Wann haben denn die meisten Menschen mal ihren aktuell bestehenden Vertrag mal wieder nachverhandelt, ja? Und wenn du jetzt wieder neu in eine Company reingehst, wirst du ja wahrscheinlich neu verhandeln. Das heißt, du würdest sogar mehr verdienen als vorher, ne? Es gibt gar keine Downside, ja. Aber trotzdem, wenn man auf diesem heißen Stuhl sitzt, ja, in diesem heißen Stuhl der Entscheidung, es ist oftmals ja so, so schwierig, da rauszugehen, ne?
Total. Und das war auch, was hatte ich gerade für einen Gedanken? Genau, weil es ist halt einfach so krass, unser Kopf ist so auf Komfortzone und auf, ich kenne es und es ist besser gepolt, dass halt dieses, ich kenne es nicht, dass es erstmal schlechter ist, ja. Aber wenn man wirklich, also was du gerade unterbreitest, denkst du, ja, natürlich, das ist doch eine abartig geile Situation. Ja, ich muss auch gerade an denken, wo ich meinen Videograf quasi angefangen habe zu bezahlen. Und der ist noch angestellt und wir haben dem abartig guten Deal, weil also mein Marketer Alex und ich haben ihm zusammen einen Deal angeboten. Der hätte da 6.000 Euro netto direkt bekommen, hätte direkt rausgehen können aus seinem Angestelltenverhältnis. Über mindestens ein halbes Jahr sicheres Einkommen. Also wäre bei mir Heaven gewesen, ja, als ich gestartet habe. Und er hat es nicht gemacht. Ja, und ich dachte so, wow, okay, das ist so spannend, wie wir eher immer zu dem Gewohnten sind. Und deswegen, ich glaube, dass es manchmal auch einfach dienlich ist, sich absichtlich Schmerzen zuzufügen. Also Schmerz im Sinne von, Sarah, wenn du das jetzt nicht machst, wie sehr bereust du? Also Reue und was verpasst zu haben, treibt mich persönlich total an. Weil ich mir denke, ey, du bist 27, du hast so viel schon anders machen können und nein, das macht es jetzt schneller und kommt, das macht es auch schneller. Und ich glaube, so kann man einfach auch Menschen anstecken, zu sagen, jetzt mal ganz ehrlich, was hast du zu verlieren? Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man redet, wie wir jetzt gerade reden, dass da Menschen denken, heilige Scheiße, ich mache es jetzt wirklich. Also, ja.
Ja, genau. Irgendwann, beim ersten Mal muss man eben einfach dann auch irgendwann mal machen, sonst kommt man nicht raus. Und hinterher betrachtet, ist ja wie bei allem, ne? Ich habe zum Beispiel inzwischen totale Sicherheit, was so Unternehmensgründung oder so angeht, weil ich einfach die Zutaten inzwischen kenne, die für Erfolg verantwortlich sind, ne? Ich hätte überhaupt kein Problem. Du könntest mir all meine Unternehmung, all mein Einkommen nehmen und ich würde einfach das nächste machen. Ich habe eine Affirmation, die lautet: Ich lebe in einer Welt voller Chancen und Möglichkeiten. Das habe ich mir so eingebrannt. Ich sehe jeden Tag Ich habe jeden Tag Ideen für Unternehmensgründung. Ja, also es ist brutal, ja, was ich ständig sehe, einfach dadurch. Und aber das war natürlich nicht immer so, ne? Da muss man auch erstmal hinkommen. Aber beim ersten Mal irgendwann muss man halt mal den Schritt gehen und spüren, dass es dann, ja, dass es dann alles nicht eintritt, was du dir da vorstellst. Also das hat ja mal Carnegie, so glaube ich, war es gesagt. 99% der Gedanken und Sorgen, die wir uns machen, die treten niemals ein. Und so ist es am Ende auch immer wieder, ne?
Ja, voll. Und ich glaube, wenn man dann einmal von dieser süßen Versuchung gefruchtet oder getestet hat, so, ja, und man so merkt, so, okay, krass, Sarah, das funktioniert ja jetzt wirklich, dann ist es ja irgendwann also wird es immer schneller und man kriegt immer mehr Sicherheit. Und ich liebe da halt das Beispiel im Sport zu ziehen, zu sagen, hey, ich gehe einmal ins Fitnessstudio, ich gehe zwei, ich gehe drei, ich gehe viermal die Woche ins Fitnessstudio, über vielleicht 2 Monate und ich sehe noch relativ wenig. Aber ich mache das ein Jahr, 2 Jahre, ja, viermal die Woche, ja, was sieht man da? Also das ist doch undiskutierbar, dass man da nichts sieht, ja. Und ich bin selber seit einem halben Jahr im Personal Training und dachte mir so vorgestern, oh ja, jetzt macht es plötzlich richtig Bock. Also ich glaube, jetzt mache ich bei der Bauchübung doch nochmal mehr, auch wenn ich meinen Personal Trainer erschießen könnte, wenn er dann nochmal sagt, 5 Runden. Aber doch, jetzt mache ich es eher, weil jetzt sehe ich die Erfolge. Also das ist dann, wird halt immer, immer besser dann auch. Und ich, ja, wünsche ich mir einfach, dass Leute das mehr machen. Ja.
Ja. Nee, cool. Sarah, die Stunde schon wieder hier im Nu rum geht immer super fix. Waren tolle Gedanken, fand ich dabei. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Vielleicht noch abschließend die Frage, wo kann man mehr von dir, wo sollte man dir folgen, wo bist du aktiv bei Social Media, hast du erwähnt, was ist da dein Hauptkanal, wo kann man dir folgen?
Ja, also Hauptkanal definitiv Instagram, also Sarah Lippert Unterstrich, kannst du einfach verlinken in der Bio dann auch. Da hauptsächlich, genau, ansonsten jetzt eben gehen wir auch in Podcast bald rein, YouTube gibt es schon, und da würde ich sagen, hauptsächlich Instagram und da kann man mich verfolgen, ja.
Alles klar, dann besten Dank, Sarah, an euch die Bitte, den Podcast wie immer zu kommentieren hier bei Spotify. Sau wichtiges Nutzersignal, den Podcast zu bewerten und den Podcast zu teilen. Ne? Das sind die Währungen, in denen ich bezahlt werde hier. Und ansonsten freue ich mich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.